Radio. Beratung.
Podcast. Gerade noch sind sie in den Kindergarten gekommen, haben im Matsch gespielt und fröhlich vor sich hingesungen und dann Mama die schmutzige Patschehand gegeben. Und schwupps, kurze Zeit später sind sie schon groß. Gefühlte kurze Zeit später. Wenn so ein Kind gerade auf der Welt ist, dann sagen alle, genieß es, die Zeit ist so schnell vorbei. Diesen Gedanken schieben viele Menschen beiseite, man lebt seinen Alltagstrott und staunt, wenn es dann soweit ist. Wie fühlt sich das an, wenn die Großen nicht mehr zu Hause wohnen? Wie gehen Eltern mit der neuen Situation um? Und darüber wollen wir heute reden. Ich heiße Dagmar Peters. Ich freue mich, dass Sie zuhören.
Domradio. Beratung.
Was ist denn eigentlich mit meiner Kollegin Angela Krumpen los, habe ich mich zuletzt gefragt. Irgendwie wirkte sie so anders, so ein bisschen nachdenklich, dachte ich. Und dann musste ich sie fragen, was los ist. Ihre Antwort, Mama Blues. Wie Mama Blues? Wie meinst du das? Und dann kam sie mit dieser Geschichte um die Ecke.
Auch wenn es sehr klein ist. Es ist ein bisschen hallig jetzt, das leere Kinderzimmer des Großen. Gestern ist er ausgezogen. Heute Morgen sitze ich hier. Niemand war da, um geweckt zu werden. Der Große wird jetzt immer in Frankreich wach. Die nächsten Jahre, solange sein Studium dauern wird, jedenfalls. Einstweilen setze ich mich in das leere Zimmer mit den in verschiedenen Blaus getönten Wänden. Tiefblau wie das Meer an den schmalen, hellblau wie der Himmel an den langen Seiten. Mein Blick gleitet im Zimmer herum. Das Regal neben dem Schreibtisch erinnert mich an den Film »Was vom Tage übrig blieb«, eine wundervolle Liebesgeschichte. Das Regal könnte den Titel »Was von der Kindheit übrig blieb« tragen. Hoffentlich ist es auch eine Liebesgeschichte. Ganz oben die allerersten Bilderbücher. »Weißt du, wie lieb ich dich habe?« Und oh, direkt daneben, Schreimutter. Immer noch werde ich rot bei der Erinnerung, wie laut ich leider so oft geworden bin. Wenigstens habe ich mich dann entschuldigt, wie die Schreimutter im Buch auch. Darunter die Kinderbücher der Michel aus Lönneberger und so weiter. So schöne Vorlesestunden. Darunter Narnia und so. Und dann kommt schon Erwachsenenliteratur. Wobei, überall sind Lücken. Beim Umzug hat der Große einen ganzen Waschkorb gepackt. Ich muss doch meine Bücher um mich haben. Marx musst du unbedingt mit, der Herr der Ringe, Patterson und Findus und die Mumins auch. Ich stand um den Korb herum und dachte, wie eine Hausapotheke für alle Fälle. Hinter mir an der Wand hängt eine goldene Weltkarte. Eine Erinnerung an die große Reise des Großen, mit dem Segelschiff in die Karibik und zurück. Was hatte er sich diese Reise gewünscht und wie gut hat sie ihm getan? Ihm Aufwind für den Endspurt in der Schule gegeben, ihn sicher gemacht, wo er im Leben hin will. In die große, weite Welt der internationalen Beziehungen. Schon vor der Reise hat ihm die ganz Große ein Wandtattoo gemacht, einen Weißkopfadler. Damals schon spürte ich seine Sehnsucht nach Freiheit und Freisein. Ich habe nie vergessen, was ich als junge Mutter von Khalil Gibran gelesen hatte, der über Kinder sagt, ihr dürft ihren Körpern ein Haus geben, aber nicht ihren Seelen. Denn ihre Seelen wohnen im Haus von morgen, das ihr nicht besuchen könnt, nicht einmal in euren Träumen. Jetzt ist das Kind in sein Morgen geflogen. Sein Adler bleibt noch ein bisschen bei mir.
So ist das also, wenn Kinder gerade ausgezogen sind. Kollegin Angela Krumpen leidet deshalb ein wenig. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Schön, dass du hier bist.
Hallo Dagmar.
Also, wir sprechen jetzt darüber, was passiert, wenn die Kinder flügge werden. Und ich möchte erstmal mit dir ein bisschen zurückblicken. Und zwar, was ging dir früher denn durch den Kopf, wenn du an diesen Moment gedacht hast? Oder war das einfach immer in weiter Ferne?
Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich ist das mitgelaufen. Also ich habe wie so ein Soundtrack, der da drunter lag, dass dieser Moment kommen wird. Also irgendwie war das bei mir immer präsent. Also ob die Kinder ganz klein waren oder Grundschulkinder oder Teenager. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mal vor einer wirklich unaufgeräumten Diele stand und ich stand da und wollte mich aufregen und auf einmal habe ich gedacht, irgendwann hast du das nicht mehr, aber dann sind sie auch weg. Also es kam gleichzeitig und ich habe nicht geschimpft, ich habe einfach aufgeräumt und habe gedacht, und während des Aufräumens habe ich dann gedacht, ja, irgendwann sind sie weg. Und das ist einfach auch ein Zeichen von Leben, dieses Durcheinander. Und so von daher war das eigentlich schon da.
Wer Kinder hat, weiß, er muss sie irgendwann loslassen. Aber was passiert dann, wenn es soweit ist? Weil klar, man kann sich Gedanken machen, irgendwann habe ich das nicht mehr. Dann hat man ein bisschen mehr sich beruhigt. Aber was, wenn es wirklich soweit ist?
Naja, dann ist es soweit. Dann ist es einfach da und dann, dann muss man einfach wie so ein Stück schwimmen. Man muss dann irgendwie die Stromschnelle in dieser Eltern-Kind-Beziehung einfach zusammennehmen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man es zusammen macht.
Dass beide Was Seiten heißt das, dass man das zusammen macht? Weil die Gefühle des Kindes und der Eltern können ja völlig unterschiedlich sein und auch die Bedürfnisse.
Aber jeder für sich muss das machen. Also ich will damit sagen, dass keiner das überspringt. Also dass man es tut, dass also das Kind auszieht zum Beispiel und dass man das auch nicht verlängert oder festhält. Also dass das Kind auszieht, dass das Kind, ein zögerliches Kind, vielleicht dann irgendwann auch mal ein bisschen geschubst wird. Also das ist passiert, meine ich, mit man muss es zusammen machen und dass jeder seinen Teil tut. Also dass es irgendwie, ich habe nicht verborgen, dass mir das auch wehtut. Dass ich habe mich unglaublich gefreut über die Plätze, die die Kinder im Leben finden, weil das so gut passt und weil ich mich für sie freue. Ich habe die Freude nicht verborgen, ich habe aber auch den Schmerz nicht verborgen und das meine ich mit. Also jeder von beiden Seiten muss es tun.
Was ist denn an Gefühlen da? Ist das mehr eine Trauer oder ein Abschiedsschmerz? Ist es eine Leere? Ist es eine Angst? Wird es den Kindern weiter gut gehen? Wie werden sie ihren Weg machen? Eine Unsicherheit? Wie würdest du das beschreiben?
Oh, ich glaube, wie ein Cocktail. Ich glaube, wie von allem etwas. Es ist natürlich, fange ich mit der Leere an, natürlich ist es auch eine Leere, weil da ist auf einmal was nicht mehr. Und das ist erstmal ein Vakuum. Also ist auf jeden Fall eine Leere da. Dass es wehtut, habe ich schon gesagt. Das ist irgendwie, dass Freude dabei ist. Es ist irgendwie auch, Erleichterung im Sinne von, wir meistern diese Stromschnelle auch. Es gelingt, es kann auch nicht gelingen. Es kann auch ganz furchtbar schwierig sein. Es kann tausend Dinge sein. Und ich glaube, so wie immer ist es wichtig, dass man auf das jeweilige Kind guckt und auf die jeweilige Beziehung und dass man es dann zusammen macht.
Also jedes Kind nabelt sich anders ab und wahrscheinlich geht auch jedes Elternteil.
Alle Eltern nabeln sich auch anders ab.
Genau. Welche verschiedenen Varianten hast du denn kennengelernt? In deinem Bekanntenkreis gibt es sicherlich noch einige andere, die dich dann ja mit Kindern im gleichen Alter begleitet haben, die jetzt genau gerade von der gleichen Situation stehen.
Ja, es gibt auch die schon weiter sind, wo die Kinder 10, 15 Jahre älter sind und wo man auch gucken kann, wie es dann weitergeht. Da gibt es alle Varianten von Kindern, die ganz früh ganz heftig weggehen, von Kindern, die so ganz langsam ausziehen, die erstmal noch zu Hause sind und von zu Hause aus die nächsten Schritte nach der Schule gehen. Es gibt die Kinder, die irgendwann wiederkommen und dann mal gucken, für wie lange. Also da gibt es alle Varianten.
Selbst wer jahrelang die morgendliche Hektik verflucht hat, der sehnt sich in so einem Moment der Stille oder des Vakuums nach Leben in der Bude. Angela Krumpen ist zu Gast in der Domradio-Beratung zum Thema, wenn die Kinder ausziehen, auf einmal sind sie groß und weg.
Domradio Beratung.
Loslassen beginnt quasi mit dem Tag der Geburt. Das Kind wird abgenabelt, es verlässt den geborgenen Ort im Mutterleib. Und ich schätze, die meisten Mütter, die werden sich noch daran erinnern, wie es sich anfühlt, das erste Mal nach der Geburt ohne Baby unterwegs zu sein. Das war ein seltsames Gefühl, wo man es vorher doch so lange im Bauch immer und überall mit dabei hatte. Dann kam irgendwann das erste Wort, der erste Zahn, der erste Kindergartentag. Aber jeden Tag löst sich dann schon das Kind Stück für Stück von den Eltern und gewinnt immer mehr Freiheit. Und wenn die Kinder dann erwachsen sind und ausziehen, nabeln sie sich wieder ab, gehen wieder weg von einem geborgenen Ort und suchen die Freiheit. Angela Krumpen kann das sicher nachfühlen. Angela, wie hast du das immer wieder loslassen, Schritt für Schritt denn empfunden?
Als Herausforderung, denn das ist ja so ein Prozess. Also man darf das Kind nicht überbehüten. Man darf es aber ja auch nicht zu früh mit einer Situation konfrontieren, die es dann nicht meistern kann. Und das ist irgendwie wie so eine Gratwanderung, so eine Feinabstimmung, dass da sozusagen den richtigen Moment nicht zu verpassen. Und was ich gemerkt habe, dass ich das leichter kann, ist, wenn ich das Kind wirklich sehr aufmerksam angucke. Und ich erinnere mich an eine Situation, die auch mit dem Domradio hier verbunden ist. Und das war am Tag, als wir das Fünfjährige gefeiert haben und ich samstags in Köln sein musste. Und ein Kind sollte dann nachkommen. Und eigentlich war das so geplant, dass mein Mann ihn bringt und das ging auf einmal nicht mehr. Also erstes Schuljahrkind und das ging nicht. Und dann habe ich gedacht, ach komm, der kann doch auch mit dem Zug fahren. Ne? So, man setzt ihn in den Zug und ich komme ihn abholen. Ne? Das geht doch bestimmt auch. Und dann stand dieses Kindchen da, ganz, ganz präsent mit beiden Füßen auf den Beinen und sagte, nein, ich will nicht abgeholt werden. Da habe ich echt gedacht, wie, du willst nicht abgeholt werden? Nein, ich komme alleine zu dir an den Sender. Da habe ich sowas von geschluckt, weil 7 Jahre erstes Schuljahr, nie geübt, hier dieser wuselige Kölner Hauptbahnhof.
Gut, ne? Weit ist es nicht, aber viele, viele Menschen.
Und viele Ausgänge nach vorne, nach hinten. Es gibt 2 Tunnel, es gibt parallele Gänge. Also ich hatte dann schon so eine Mindmap im Kopf und dachte, oh, ne, so. Aber das Kind hat sich auf eine Art vertreten, dass ich in meinem Oh dieses Kind gesehen habe und gedacht habe, wenn er das so sagt, dann kann er das auch. Und das war ein echter Schritt für mich, das ihm zu erlauben. Und ich habe auch, als ich dann hier gewartet habe, dass er dann wirklich wusste, dass der Zug jetzt ankommt, da habe ich dann schon einen kleinen Schweißausbruch gehabt. Und
er muss auch richtig aussteigen.
Er muss richtig aussteigen und ja, hat er aber gemacht. Und als er dann hier war, war er ungelogen 3 Zentimeter größer. Also es war was Selbstgewähltes. Mama, ich kann das alleine und ich brauche dich dabei nicht. Und ja, und das, also so, dieses, also was mir geholfen hat, ist irgendwie auf das Kind zu gucken und in diesem Moment dann das, bestimmt gibt es Momente, wo ich das nicht mitbekommen habe oder wo ich die Kinder überfordert habe, aber in diesem Moment als einen, wo es dann mal, wo ich das Gefühl habe, da hat das einigermaßen funktioniert, also auf das Kind zu gucken, damit man den Moment, damit man das zusammen herausfindet.
Also da ist ein gewisser Stolz natürlich auch mit dabei. Das Kind hat was Neues gelernt, es kann eigenständig das schon schaffen.
Das Kind hat sich das vor allen Dingen selber ausgesucht. Das Kind wollte das hier alleine schaffen. Das war nicht meine Idee. Muss jetzt mal ein bisschen üben, alleine sein, sondern er wollte das.
Was ist anders an dem Loslassen jetzt? Natürlich kann dieses große Kind und können die großen Kinder mehr und man weiß, dass sie auf eigenen Füßen stehen können. Aber warum ist das auch jetzt noch schwierig?
Also jetzt ist sowieso alles anders. Also in dieser Phase, die ich da gerade beschrieben habe, war ganz klar, wer sozusagen führt. Das waren die Großen, ne? Und so, und das ist vorbei. Aber das ist schon lange vor dem Auszug vorbei gewesen. Es gab so einen Moment, in dem ich gemerkt habe, ich bin von meiner Rolle als Mutter, als aktive Mutter. Es gibt übrigens N-Noms, das sind Empty Nest Moms. Das ist eine Selbsthilfegruppe, da gibt es auch eine Webseite zu. Und die N-Norms unterscheiden zwischen aktiver und passiver Mutterschaft. Das habe ich gelesen in Gerlinde Unverzagt, Generation Ziemlich Beste Freunde. Ein gutes Buch, finde ich, über diese Beziehung zwischen Eltern und Kindern, warum es heute so schwierig ist, die erwachsenen Kinder loszulassen. Diese N-Norms, diese Empty Nest Moms, unterscheiden zwischen aktiver und passiver Mutterschaft. Das fand ich sehr gut beschrieben für diesen Moment, wo man versteht als Eltern, okay, dass ich führe, hat ausgedient. Ich bin sehr visuell immer. Ich hatte dann plötzlich ein Drehbuch vor Augen, so richtig Regieanweisungen. Und meine Regieanweisungen waren schwarz. Die waren einfach geschwärzt. Und ich muss, und das Kind führt. Das war so ungefähr um 17 herum, ne? Und das Kind führt. Und das bedeutet aber, dass ich jedes Mal in jeder Situation jetzt neu herausfinden muss, was ist denn meine Rolle? Vorher muss ich rauskriegen, was ist die Rolle von dem Kind? Was kann es schon, was kann es noch nicht? Jetzt muss ich rauskriegen, was ist meine Rolle? Soll ich unterstützen? Darf ich unterstützen? Muss ich mich raushalten? Also das ist so, das ist komplett anders geworden.
Und auch das, das löst natürlich jeder anders. Hängt denn dieses Loslassen unmittelbar mit Vertrauen zusammen? Also Vertrauen in das, was man dem Kind auch schon mitgegeben hat?
Naja, Vertrauen ist ja nicht teilbar. Vertrauen in das, was ich dem Kind mitgegeben habe. Vertrauen in das Kind selber. Wenn es sagt, ich kann das dann und ich will das, dann ihm die Möglichkeit geben. Und dieses, ich glaube, Vertrauen ist da nicht teilbar. Oder Vertrauen ins Leben auch. Es ist ja nicht nur Vertrauen in mich oder ihn oder sie oder meinen Mann, sondern einfach ein größeres Vertrauen ins Leben oder man kann es auch Gottvertrauen nennen. Also ich glaube, Vertrauen ist nicht teilbar. Und natürlich, je mehr Vertrauen da ist, umso leichter ist das.
Wir haben eben über deinen Großen gesprochen. Mhm. Der hat sich auf den neuen Lebensabschnitt gefreut, hast du gesagt. Und wie ist es mit dir?
Also ich bin, für mich war das so schön, Mutter zu werden. Das war, ich habe mich da so drauf gefreut, so auch darüber gefreut, darauf gefreut, darüber gefreut. Und ich war das gern und ich bin das gern. Es sind ja auch noch mehr Kinder da. Das war sicher keine ungetrübte Freude.
Wir wollen an dem Thema noch natürlich dranbleiben, auch ein bisschen darüber sprechen. Gleich im Laufe der Zeit auch noch über andere Mütter. Du hast nämlich auch verschiedene Bücher noch gelesen, die ein bisschen auch dazu beitragen, zu zeigen, wie geht es eigentlich Menschen damit, weil wir sind alle Individuen und jedem geht es damit ein bisschen anders. Angela Krumpen hat den Mama Blues. Sie erlebt gerade, was viele Frauen schon erlebt haben, wenn die Kinder ausziehen.
Domradio. Beratung.
Nie wurde so viel mit Kindern diskutiert wie heute, wo viele Eltern versuchen, mit ihren Kindern auf Augenhöhe zu sein, ihren Kindern Freund oder Freundin zu sein. Angela Krumpen hat sich mit der Generation Ziemlich Beste Freunde befasst und auch ein Buch zu diesem Thema von Gerlinde Unverzagt gelesen. Angela, ist es für diese Generation denn wirklich besonders schwer loszulassen?
Ich weiß nicht, ob es besonders schwer ist, loszulassen. Da, wie hat meine Mutter mal zu mir gesagt, jetzt in den letzten Monaten, ja, aber das haben wir doch alle gemacht. Ja, klar, das haben wir alle gemacht, und zwar beide Seiten, die Eltern und die Kinder. Es hat sich einfach unheimlich viel geändert. Also ich finde dieses Buch von Gerlinde Unverzagt, Generation Ziemlich Beste Freunde, was übrigens ein Mix ist, denn einmal schreibt die Mutter, Gerlinde Unverzagt, die Journalistin ist und 4 Kinder hat. Und dann gibt es zu jedem Kapitel ein Nachwort oder ein Ende von Marie, eine Tochter, das ist das 3. Kind. Die war 20, als sie das geschrieben hat. Und das ist entstanden aus einem Skype-Gespräch, wo sie mit ihrer Tochter in Neuseeland geskypt hat. Und naja, und es eben darum ging, dass das Haus leer ist und dass die Mütter jetzt die Verantwortung los sind. Und da hat Marie gesagt, naja, die Mütter sind die Verantwortung los, weil sie das alles an uns abgegeben haben. Weil sie also sehr empfindet, dass jetzt die Kinder die Verantwortung für die Eltern tragen. Und aus diesem Gespräch ist die Idee für dieses Buch entstanden. Und zwar haben die das so gemacht, was ich sehr spannend finde, ist, die Mutter hat das Kapitelthema und mal so die grobe Skizze der Tochter gegeben. Aber die Tochter wollte nicht das ganze Kapitel lesen, damit sie nicht zu beeinflusst ist, und hat, ohne zu wissen, was die Mutter genau schreibt, sondern nur das Thema kannte, ihren Kommentar dazu geschrieben. Das ist ein sehr interessantes Buch. Die Mutter reflektiert halt auch viel. Sie hat viel gelesen, bringt es sehr gut zusammen, und man hat immer noch die Stimme von dem Kind dazu. Worauf ich raus will, dass diese Generation, dass etwas entstanden ist, was es noch nie gab. Also Gerlinde Unverzagt zitiert den amerikanischen Psychologen Jeffrey Denson Arnett, der sagt, um die Jahrtausendwende ist ein neues Phänomen entstanden, und er nennt es, also der Psychologe nennt das Emerging Adults. Das sind sowas wie sich entwickelndes Erwachsensein. Das ist eine Phase im Leben, die es noch nie gab. Früher war zu Hause und dann nicht mehr zu Hause und dann selbstständig. Und jetzt ist es eine lange Phase des langsamen Emerging Adults, des langsamen Erwachsenwerdens. Und das ist eine Lebensphase, die es nicht gab. Und wir müssen, beide Seiten müssen damit umgehen, dass es diese Lebensphase jetzt gibt. Deswegen würde ich sagen, ich weiß nicht, ob es schwerer ist, loszulassen, sondern es hat sich so verändert, dass man erstmal gucken muss, wie machen wir das denn?
Liegt das denn daran, dass sich manche Kinder heutzutage weniger von den Eltern auch abgrenzen, länger zu Hause wohnen bleiben, weil sich die Eltern auch manchmal eher wie Freunde verhalten?
Ja, kann sein. Also dieses, dass man versucht, natürlich heißt das Buch Ziemlich Beste Freunde, dass man versucht, die Kinder zu Freunden zu machen. Ich habe aber das Gefühl, dass es war eher vor 10, 15 Jahren so, dass Eltern heute sagen, nee, wir können keine Freunde sein, dass das eigentlich nicht mehr so ist, sondern dass es etwas anders gelagert ist, nämlich so, dass es 2 Generationen sind, die sehr verbunden sind. Also die Eltern waren bemüht, eine gute Beziehung zu ihren Kindern zu haben. Jetzt haben sie diese gute Beziehung. Und das macht, dass die Kinder sich natürlich auch nicht mehr so abgrenzen müssen, wie sie es vielleicht vor 30, 40 Jahren gemacht haben.
Also das stimmt.
Ich glaube, das mit den besten Freundinnen, ich glaube, das war mal mehr ein Thema, als es jetzt ist. Jetzt ist einfach eine Generation mit ungeheurer Nähe entstanden. 2 Generationen stehen sich ungeheuer nah und müssen mit dieser Nähe umgehen und trotzdem sich loslösen.
Vielleicht machen die modernen Medien es in mancher Hinsicht auch leichter, weil es natürlich schön ist, wenn man vielleicht von Neuseeland, wie du gerade sagst, mal skypen kann mit seiner Mutter oder ein WhatsApp-Foto bekommt und das Gefühl hat, man kann teilhaben am Leben der Kinder noch.
Also das sagen ja ganz viele Eltern, da bin ich jetzt die Falsche, ich habe ja nicht mal ein Handy. Also von daher bin ich da tatsächlich die Falsche. Aber das sagen ganz, ganz viele Eltern. Vor allen Dingen sagen das viele Großeltern, dass sie dadurch, dass die Welt sich so globalisiert hat, dass sie eben in der Phase, wo die Enkelkinder klein sind und so drollig und so viel passiert in der Entwicklung und so, das sagen viele Großeltern, dass sie das toll finden, wenn es eine WhatsApp-Familiengruppe gibt oder kleine Videos auftauchen. Und da habe ich schon ganz begeisterte Großeltern gehört.
Eltern können auf Augenhöhe sein, aber man wandelt ja eine Familiensituation nicht einfach mal so um zur WG. Also die logische Konsequenz ist, irgendwann muss das Kind auf eigenen Füßen stehen, irgendwann ausziehen und dann vielleicht merken, es ist nicht im Kühlschrank oder mal solche Dinge erleben, wie ich habe keine saubere Wäsche im Schrank, weil ich nicht rechtzeitig gewaschen habe. Wie machst du das denn jetzt mit deinen Kindern? Wäschst du zum Beispiel noch die Wäsche oder machst du noch Dinge oder sagst du so, damit ist jetzt auch Schluss?
Nee, also so sage ich das nicht. Manches ergibt sich einfach von alleine, weil wenn die Kinder im Ausland studieren, was sie tun, dann wäschst du einfach keine Wäsche. Keiner kommt auf die Idee, die Wäsche zu transportieren. Wenn sie aber irgendwelche Fragen haben oder sie irgendwas, wenn sie sagen, Bankgeschäfte zum Beispiel dann zu Hause noch erledigen, was natürlich von dann aus dem Ausland schwer ist, natürlich mache ich das dann. Also ich kann das, ich sage weder radikal, ich mache gar nichts mehr, noch sage ich, ich mache alles weiter, sondern das ist je nach Gelegenheit.
Gibt es das Lieblingsessen demnächst, wenn eins deiner Kinder zu Besuch kommt?
Na klar, natürlich.
Gibt es demnächst also bestimmt sehr leckere Sachen und dann macht es auch wieder besonders Spaß, in der ganzen Familie zusammen zu sein. In der Beratung geht es heute um die großen Kinder, die von zu Hause ausziehen. Auf einmal sind sie nämlich groß und weg.
Domradio Beratung.
Ich weiß noch, wie sehr ich mich auf meine erste Wohnung gefreut habe, wie schön das war, Möbel kaufen zu gehen, meine Eltern einzuladen und zu bekochen zum Beispiel. Den Umzug, den habe ich mit Freunden gemacht. Ich wollte keine Hilfe, musste auch gar nicht viel mitnehmen für 30 Quadratmeter und ich bin auch nur einmal so ein paar Ecken gezogen. Also ein Bett, ein Sofa, ein paar Töpfe, Küche war schon drin und wie haben sich meine Eltern gefühlt? Also ich glaube, damals habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich war die jüngste von 3 Kindern. Wenn ich heute überlege, dann geht es mir ein bisschen anders, wenn ich da an meine Mutter denke. Allerdings brach es mir fast das Herz, als ich ihre Tränen gesehen habe beim Abschied, obwohl ich ja eigentlich wirklich noch nicht so wahnsinnig weit weg war. Aber ich war stolz, ich hatte mein eigenes Reich. Kollegin Angela Krumpen ist gerade gefühlsmäßig genau auf der anderen Seite. Es schmerzt nämlich, dass sie ihre Kinder loslassen muss. Angela, deine Kinder, die waren zum Aufbruch bereit. Und du?
Also da sich das ja angekündigt hat, und dieser ganze, es überhaupt nicht digital ist, sondern das ja sich wirklich über Jahre vorbereitet. Und ich habe eben erzählt, dass dass plötzlich die Regieanweisungen weg waren und ich war abgesetzt, abgenabelt als Mutter. Das ist ja alles vorher passiert. Also von daher kann ich ja nicht sagen, ich war nicht bereit. Und trotzdem ist es natürlich dann in dem Moment, wenn es jetzt soweit ist, ich habe nicht verhohlen, dass mir das weh tut. So, von daher, ich habe eben ja gerade so ein Gefühlscocktail, aber da ist eben dieser Schmerz auch mit dabei. Und was ich halt finde, es ist so, ich habe ein Stück, das habe ich eben nicht gesagt, ein Stück Dankbarkeit dabei, weil das haben wir gewollt. Also all die Jahre, dass die Kinder ihren Weg finden, dass sie auf eigene Füße kommen. Und das ist irgendwie so klar, wenn sie das nicht kommen, werden sie nicht glücklich. Ja, aber das möchte ich doch. Also von daher, und deswegen ist das so ein, also ich würde jetzt mal sagen, es klingt vielleicht komisch, aber so ein guter Schmerz oder ein dankbarer Schmerz. Oder es ist ein Schmerz, bei dem ich Dankbarkeit fühle, dass es so ist, wie es ist, dass es so organisch ist. Du hast nach meinem Umfeld gefragt. Ich habe vor vielleicht jetzt 4 Wochen eine Freundin begraben, deren Kind genauso alt ist, auch gerade Abitur gemacht hat und die nicht das Kind ins Leben loslassen musste, sondern die musste ihr Kind loslassen, was besonders schwierig war, weil ihr Mann schon verstorben war und das Kind keine Geschwister hat und jetzt vollweise ist. Und natürlich habe ich sowas auch mitlaufen und ich denke, es ist alles so, wie es sein soll. Ich tue nicht so, als würde es nicht wehtun. Ich finde auch nicht, dass ich so tun sollte, dass es nicht wehtut. Das kann mein Kind aushalten, dass es merkt, es tut mir weh. Vielleicht ist das auch für die Beziehung gut, keine Ahnung. Dass es merkt, es ist nicht einfach, es geht weg und Mama dreht sich rum und freut sich. Juhu, so ist es nicht und ich tue auch nicht so, als wäre es so. Aber alles ist so, wie es sein soll und dafür bin ich wirklich auch dankbar.
Das heißt, es ist ein guter Schmerz, so nennst du das. Aber dennoch ist dieser gute Schmerz da. Wie lange kann man das aushalten? Wie lange muss man das aushalten und wird er wieder weggehen?
Keine Ahnung. Ich glaube, dafür ist es, glaube ich, noch zu nah. Ich stecke ja mitten in diesem Prozess drin. Also wie du sagst, natürlich gibt es ein Umfeld mit Erfahrungen. Ich finde ja auch kluge Bücher gut. Ich habe nicht nur Generation ziemlich beste Freunde mitgebracht von Gelinde Unverzagt, eine alleinerziehende Mutter von 4 Kindern. Die hat ein Kapitel genannt, im Tal der Tränen. Das ist sozusagen im Tal der Tränen ist, wenn die Kinder dann ausgezogen sind. Das heißt ja nicht, würde ja nicht im Tal der Tränen heißen, wenn man nicht weint, und wenn man weint, tut es weh. Ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Mutter Blues, und im Untertitel, und diese Frage finde ich halt so gut: Mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Das ist die Geschichte auch von einer Journalistin, deren 17-Jähriger, das ist das Jahr, in dem er Abitur macht und dann auch wirklich nach dem Abitur auszieht. Und ja, das Kind hat nicht so viel Blues, aber die Mama hat Blues und sie steht dazu und beschreibt das in diesem Buch halt auch wirklich sehr, sehr anschaulich. Es kommt einem nah, so wie sie schreibt.
Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass mit dem Auszug der Kinder bei vielen Frauen auch so zeitgleich mal die Wechseljahre anfangen, wo man auch wieder besonders sentimental wird als Frau?
Also wenn das zusammenkommt, ist das sicher eine besondere Herausforderung. Also ich finde diese Frage interessanter: Mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Weil die Frage zielt darauf, ja, was werde ich? Erstens liegt da drin werden, das heißt, es ist nicht zu Ende, sondern das kann noch was werden. Aber was werde ich denn?
Also welche Ziele verfolge ich jetzt, oder?
Von meiner Rolle, also was bin ich außer Mutter? Das ist ja, was werde ich?
Ne, also, das heißt, Menschen, die sich zu sehr oder sehr stark nur über die Mutterrolle definieren, haben besonders große Schwierigkeiten dann?
Also ob der Schmerz größer ist, aber natürlich ist diese Frage, was werde ich, die ist größer.
Das, wie weit bist du denn dabei, diese Frage zu beantworten?
Also da das ja noch alles irgendwie so trubelig ist, weil das ist eine große Illusion zu denken, sie sind weg und dann sind sie weg, da kommen wir vielleicht noch drauf, das finde ich wirklich eine Illusion, bin ich, also ich habe Pläne, ich habe Ideen, was ich gerne machen möchte, aber das ist noch Zukunftsmusik.
Trauer und Schmerz darf sein, muss man gar nicht verdrängen. Das Gefühl von Schmerz wäre ja gar nicht da. Hätte man keine gute Zeit miteinander verbracht, das hast du gesagt. Doch wie wird der leere Raum gefüllt? Was kommt jetzt? Das ist eines unserer Themen gleich.
Domradio. Beratung.
Die ersten Male werden gezählt, als Schätze gehütet. Das erste Stück Obst, die ersten Schuhe, die erste Zahnlücke, der erste Schultag, vielleicht die erste heilige Kommunion. Und dann irgendwann sind da die Abschiede, das Abstillen, der letzte Kindergartentag, die letzte Gute-Nacht-Geschichte, der letzte Abschiedskuss am Schultor, der letzte Schultag und irgendwann auch die letzte Nacht als Kind im behüteten Nest. Warum fällt Eltern und vor allem Müttern das Erwachsenwerden von Kindern so schwer? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Angela Krumpen. Angela, ist es das Gefühl, ich werde nicht mehr gebraucht, was es so schwierig macht?
Also gebraucht werden wir noch. Das ist nicht vorbei, das wird nur anders. Ich finde das schön in dem Buch von Gerlinde Unverzagt, Generation ziemlich beste Freunde, dass sie aktive und passive Mutterschaft unterscheidet. Und diese passive Mutterschaft, wo das, was eher aus der zweiten Reihe passiert und wo das Kind sich äußert oder sagt, dass es noch was will, also gebraucht, finde ich, werden wir noch. Warum das so schwer ist? Ich würde sagen, wegen der Bindung, weil das einfach so ein großer Teil von uns Müttern ist, dass wir Mütter sind. Das ist eine Rolle, das ist eine Funktion, das ist eine Aufgabe. Warum ist es schwer, in Rente zu gehen? Weil da erstmal was Wichtiges vorbei ist.
Dann muss man gucken, wie geht man damit um. Jeder empfindet das anders. Du hast es schon beschrieben am Anfang der Sendung. Man kann die Leere spüren, wenn man in das leere Kinderzimmer geht, wo ja auch Lücken klaffen im Bücherregal. Wie geht's dir denn mitten in diesem Ablöseprozess? Wie gehst du mit diesem leeren Raum um? Fangen wir erstmal bei dem Raum selber an.
Also wir gehen mit dem leeren Raum so um, dass wir mit den Kindern darüber gesprochen haben, was sie möchten. Und da war der klare Wunsch, dass wir gar nichts ändern sollen, dass sie, wenn sie zu Besuch kommen, ihren Ort haben. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das jetzt mal ein Jahr so machen und ein Jahr lang diese Räume als die Räume bewahren, die sie jetzt sind. Und dann sammeln wir damit Erfahrungen und dann gucken wir weiter.
Also sieht man, ist es ein Museum oder wird es noch genutzt?
Das und auch, wie geht es uns damit, wie geht es denen damit? Ich glaube, dass Kinder sich ja auch, das ist ja auch für die nicht digital, dass sie sich digital ablösen, sondern dass es langsam passiert. Und dann werden wir auf jeden Fall darüber sprechen, was mit diesen Räumen passiert. Und das finde ich sehr, sehr symbolisch. Also es gibt die Fraktion, die gar nichts ändert, wo dann irgendwie 10 Jahre später halt noch irgendwie die Urkunde ganz bleich oder ausgebleicht am Schrank klebt und die Fraktion, die sofort daraus was anderes macht und die mittlere Fraktion, die das zwar umgestaltet, aber als Gästezimmer umgestaltet, sodass immer der Ort noch bleibt.
Gästezimmerbüro, das gibt es alles natürlich. Oder es gibt andere Möglichkeiten, wo das Kind dann auch nochmal übernachten kann. Bei uns kam damals ein Schlafsofa rein, stand ein Bett, ist ein bisschen kleiner. Aber was kommt jetzt an die Stelle von bemuttern, bekochen, versorgen, kümmern?
Also für das eigene Leben oder für das Leben mit dem Kind?
Für das eigene Leben.
Für das eigene Leben. Na, da ist einfach Freiraum, den man füllen kann und darf.
Zeit und für ein neues Hobby, für manch einen, für ein neues Haustier oder so.
Ja, für Dinge, die zurückgestanden haben. Und also ich empfinde das als sehr organisch, dass sich das auch nicht digital ist. Da sind ja auch vorher schon Freiräume entstanden. Also als die Teenagerzeit anfing und ich auf einmal gemerkt habe, ich soll zwar präsent sein, weil ab und zu brauchen die mich, aber das kann man nicht mehr planen. Und ich soll präsent sein, aber nur für den Fall das. Und da sind ja auch schon Freiräume entstanden. Also von daher für das, was man noch tun möchte im Leben.
Ist das eher so eine offene Spielwiese, die sich da auftut? Oder kommen auch solche Fragen wie, oh Gott, bin ich jetzt alt? Sind die guten Jahre vorbei?
Also ja. Das kommt in meinem Umfeld oder wenn wir uns unterhalten, so wie wir uns als Mütter immer unterhalten haben, ob wir das jetzt über das Stillen gemacht haben oder über das Ausziehen. Klar, weil natürlich merkt man da ganz deutlich, dass eine neue Generation ins Leben geht. Aber wenn das eine neue Generation ist, dann sind wir als Generation vielleicht noch nicht alt, aber definitiv älter. Natürlich ist das so.
Also das man sich natürlich auch noch die Frage stellt, was brauche ich jetzt, was braucht mein Kind jetzt, das ist auch klar. Was steht denn im Vordergrund, du selbst jetzt oder manchmal noch mehr das Kind im Kopf? Also das Kind, das man im Kopf immer noch begleitet und denkt, hat es alles, braucht es alles.
Also ich glaube, dass Menschen da unterschiedlich sind. Ich bin so ein Typ, weg ist weg. Also wenn die weg sind, sind sie weg. Also ich bin da jetzt nicht, wie gesagt, ich habe auch kein Handy, ich habe auch nicht so eine Kultur von irgendwie so eine elektronische, virtuelle Nabelschnur zu haben, sondern also weg ist weg. Das ist jetzt irgendwie ausgezogen, ist ausgezogen und dann, also es geht nicht unbedingt um mich, aber jetzt ist das, was da ist, ist da und was weg ist, ist weg.
Wie sehen denn die Kinder? Das Stichwort Handy ist ganz spannend, weil das ist ja auch tatsächlich manchmal ganz geschickt, dass Kinder dann auf die Weise ihre Eltern nochmal ein bisschen was fragen können und da mal eben irgendwie eine Nachricht schicken, unverbindlich. Vermissen die das, dass du kein Handy hast und nicht erreichbar bist oder ist es einfach...
Die kennen das ja nicht anders, außerdem bin ich ja, ich bin nur über Handy nicht zu erreichbar. Man kann mir eine E-Mail schicken, man kann mich anrufen. Das tun die auch. Mhm. Die wissen das ja.
Ein Sonderfall möchte ich gerne noch ansprechen. Und zwar, du hast eben gesagt, die Gerlinde Unverzagt, die hat geschrieben, die ist alleinerziehend.
Genau.
Wenn man noch einen anderen Elternteil hat, also wenn es noch einen Partner gibt, mit dem man zusammenlebt, dann gibt es da natürlich auch neue Möglichkeiten, zum Beispiel mal Reisen zu machen, Dinge zu machen, die man immer mal zu zweit machen wollte. Was, wenn ein Elternteil alleinerziehend ist? Und da muss man ja überlegen, da besteht vielleicht noch viel mehr die Gefahr des Klammerns, weil derjenige ja dann sich einfach damit auseinandersetzen muss, dass wenn das Kind oder die Kinder weg sind, dann stehe ich dann da ganz alleine. Ich habe nicht mehr einen Gesprächspartner, mit dem ich abends mal ein paar Worte wechseln kann.
Ja, also das ist, glaube ich, da komme ich zurück auf das, was die Marie, die Tochter von Gerlinde Unverzagt, in diesem Buch sagt. Ja, wir haben die Verantwortung für die Eltern. Sie beschreibt das auch an vielen Beispielen in Neuseeland, wo Kinder, erwachsene Kinder, also gerade ausgezogene Kinder, immer das freie WLAN, die Hostels danach ausgesucht haben, weil sie jeden Tag oder jeden zweiten Tag geskypt haben und diese Verantwortung ganz deutlich spüren. Ich habe das im Umfeld, ein Freund von den Kindern, der das letzte Kind ist und wo die Mutter alleinerziehend ist, der reflektiert das auch. Der sagt, nee, also an den Wochenenden kann ich nicht und da kann ich nicht, weil das ist für meine Mutter wichtig, weil das sind die letzten Wochenenden. Und also der das reflektiert und respektiert. Ich glaube, das ist tatsächlich dann nochmal...
Also das zu spüren ist das eine, aber die Frage ist, ob die Kinder sich in die Pflicht genommen fühlen, dann da noch mehr zu schauen.
Ich habe zumindest in diesem einen Fall diesen Eindruck. Ich habe aber auch da das Gefühl, dass es organisch ist, weil die Situation ist einfach eine andere. Und ein sensitives Kind, das muss nicht gleich pathologisch sein, nur weil das sensitive Kind sich irgendwie eine größere Verantwortung spürt.
Gebraucht und wertgeschätzt werden ist für jeden Menschen wichtig. Jemand, der dann alleinerziehend ist, freut sich natürlich, wenn das Kind auch Wert darauf legt, mit der Mutter zum Beispiel eben Kontakt zu haben. Zu Beginn eines neuen Lebensabschnitts ist es sicherlich auch mal gut, Rückschau zu halten, und das möchte ich gleich tun.
Domradio Beratung.
20 Jahre, was für eine lange Zeit, und doch ist die Zeit schnell vergangen. Meine Kollegin Angela Krumpen blickt auf 20 intensive Mutterjahre zurück. Was wirst du davon denn am meisten vermissen? Oder fragen wir andersrum mal, was war in den vergangenen 20 Jahren herausragend toll am Mutter-Kind-Leben?
Herausragend toll. 1 Million Sachen waren herausragend toll. Also ich bin sicher jemand, der besonders gerne vorliest. Ich habe schon vorgelesen, als wir noch gar keine Kinder hatten. Und also diese Vorleseabenteuer, die wir zusammen erlebt haben, das würde ich mal sagen, war mit Sicherheit herausragend toll. Und dann alles, was man so zusammen macht, also auch dieses Abenteuer, ne, im Baumhaus zu übernachten, was weiß ich, irgendwelche wahnsinnig aufregenden Nachtwanderungen zusammen zu machen und solche Sachen. Also da waren unglaublich viele Sachen herausragend toll.
Also das ist schön, wenn man so zurückblicken kann und sagt, man hat so ein Fundus von ganz viel, wo man sicherlich auch immer wieder noch von zehrt in seinem Leben. Du sagst, das war eine intensive Zeit, die ist auch sicher verbunden mit intensiven Gefühlen. Was ist denn so das, was jetzt raussticht, wenn du jetzt rückblickst? Also was ist so vorherrschend? So die Freude über die vielen schönen Erlebnisse, oder gibt es irgendetwas, was dir da sofort in den Kopf kommt?
Ja, sofort in den Kopf kommt mir die Intensität. Das einfach dieses, es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, aber das war doch gestern. Es ist doch gestern erst geboren, oder es ist doch gestern erst zwischen uns gelaufen, so ein Bild, was ich mir eingeprägt hatte, in die erste Schultag, also das Kind zwischen uns, und auf einmal waren aus diesem Baby so ein Schulkind geworden. Das war doch irgendwie gestern, und das irgendwie, es gibt auch diesen Teil, wo ich denke, das war doch alles gestern. Und dann gibt es aber wenn ich eine Idee genauer hingucke, dann habe ich das Gefühl, das waren mehrere Leben auf einmal, weil das, was gerade war, egal ob es irgendwie das trotzende Kind war oder die Nächte, wo dann irgendwie so müde war, dass ich dachte, boah, ich werde nie wieder in diesem Leben irgendwie nie wieder nicht müde sein. Und egal, was das jetzt war, große Sorgen, kleine Sorgen, ganz besonders schöne Zeiten oder ganz besonders anstrengende Zeiten, das war das, was ich am meisten erinnere, ist die Intensität, mit der das alles war. Und das war so ganz, der ganze Raum war ausgefüllt von dieser Sache jetzt. Und das ist ja vielleicht das, was alle Achtsamkeitslehrer oder alle Weisheitslehren uns immer versuchen beizubringen, dass wir ganz sind, dass wir ganz in diesem Moment sind. Und ich finde, mit nirgendwo bin ich so sehr ganz in diesem Moment wie mit den Kindern, und zwar immer in dem augenblicklichen Stadion. Und das macht, dass ich so das Gefühl habe von, ich habe mehrere Leben gelebt. Das ist, ja, es war gestern, aber ja, es ist auch 100 Jahre her.
Wenn man Rückschau hält, dann kriegt man manchmal so ein bisschen verklärten Blick auf die Dinge. Wie ist das denn bei dir? Denkst du nur an die guten Sachen oder denkst du auch an die Probleme zurück, die es gab?
Also, wenn man mich erinnert, denke ich auch an die Probleme. Aber die Tendenz ist schon so, dass ich, dass das Gute sich mehr ablagert. Aber ich habe das ganz sicher nicht vergessen. Und es gibt ja auch immer noch Zeiten, die sind nicht schön und die sind sehr anstrengend. Und aber wenn du fragst, woran ich mehr denke, dann mehr an das Schöne.
Das ist ja eigentlich auch gut so, denn das kann man wahrscheinlich auch ganz gut mitnehmen für das Weitere, für das, was kommt. Hast du denn auch deine Kinder mal gefragt, wie sie das sehen? Was nehmen die so mit? Denken die auch nur das Gute oder freuen die sich auch manchmal darüber, oh, jetzt kommt nicht das Gemecker oder was auch immer?
Also ich habe sie noch nicht so direkt gefragt, was sie mitnehmen, aber ich glaube, sie freuen sich sehr, dass sie jetzt irgendwie kein Gemecker mehr haben.
Das Kind zieht aus, das hat sowas Endgültiges. Die Kindheit ist zu Ende, ein Erwachsenenleben beginnt. Aber ist ja gar nicht so, du hast eben schon gesagt, das ist ein Prozess. Also wer denkt, er wäre die Kinder nach dem Auszug los, der hat sich ja in der Regel getäuscht. Mutter oder Vater bleibt man ein Leben lang. Und das kann auch dann noch anstrengend sein, und mehr darüber gleich.
Domradio, Beratung.
Wie immer im Leben ist es gut, wenn man Menschen hat, mit denen man sich austauschen kann über gemeinsame Freuden oder auch Sorgen zum Beispiel. Wenn die Kinder klein sind und anfangen, die Welt zu erobern, aber auch noch, wenn sie groß sind und wenn sie schon ausgezogen sind. Doch sind die Kinder wirklich schon groß, nur weil sie nicht mehr bei Mama und Papa wohnen? Nicht immer, hat Angela Krumpen beobachtet.
Wir telefonieren, aber ich kann hören, dass meine Freundin plötzlich abwesend ist. Was ist los, frage ich. Jetzt hat meine Tochter mich innerhalb der letzten 3 Minuten 5-mal versucht zu erreichen. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Meine Freundin ist so alt wie ich. Gemeinsam haben wir unsere Kinder bekommen. Gemeinsam haben wir versucht herauszufinden, was sie von uns als Mütter brauchen. Gemeinsam haben wir sie ins Leben losgelassen. Wir erzählen uns, wie es ist, in ein leeres Kinderzimmer zu gehen, aber wir freuen uns auch, wenn das jeweilige Kind seinen Weg findet und sich die Welt, seine Welt, erobert. Wobei, so viel erfahren wir natürlich gar nicht. Die Auszüge sind noch nicht lange her, alles ist noch neu und aufregend. Und natürlich wollen sie alles alleine meistern. Wenn sie sich dann doch mal melden, dann meistens, weil sie irgendetwas beschäftigt. Sie irgendeine dringliche Frage, irgendein drängendes Problem lösen müssen. Natürlich gehen wir also ans Telefon, wenn sich eines der Kinder meldet. Erst recht, wenn das Kind sich 5-mal in 3 Minuten meldet. Besonders erst recht, wenn das Kind gerade auf Heimatbesuch ist, bis vor 10 Minuten noch in der Küche war. Ich habe die Verabschiedung am Telefon selbst gehört und jetzt mit dem Auto unterwegs ist. Nicht, dass sie einen Unfall hatte. Ich rufe mal zurück. Ich melde mich später wieder, sagt meine Freundin mit Angst in der Stimme und legt auf. Jetzt bin ich auch unruhig, kann mich auf nichts konzentrieren, mache mir, nur um mich zu beschäftigen, einen Kaffee, der mich natürlich noch unruhiger werden lässt. Endlich klingelt das Telefon wieder hastig, nehme ich ab. Sie wollte wissen, ob sie da parken kann, wo sie parken wollte. Das verstehe ich nicht. Und schweige lieber mal ins Telefon. Meine Freundin berichtet den Wortlaut. Hier ist ein rundes rotes Schild mit einem roten Strich durchgestrichen. Darf ich hier parken? Nein, das ist ein Parkverbot. Aber du stehst doch auch manchmal hier. Ja, kurz, wenn ich was auslade oder was abhole. Beim Parkverbotsschild darf man nie länger als 5 Minuten parken. Schon wieder schweigen wir. Dieses Mal, weil es uns die Sprache verschlagen hat. Schließlich sagt meine Freundin, da denkt man, man hat sie groß. Das denkt man so.
Tja, eigentlich eine gute Erkenntnis. Die Eltern, die Mütter werden noch gebraucht in solchen Situationen. Ich glaube, Angela, da kamt ihr nur noch nachher eigentlich ans Schmunzeln, oder?
Na klar. Also es war schon so ein Stück... Also es war schon irgendwie auch wie unglaublich, ne? Also so oft anzurufen und irgendwie, weil dieses Alltagsproblem, es war schon auch irgendwie im ersten Moment echt unglaublich, das passiert jetzt nicht wirklich, aber dann natürlich haben wir dann auch darüber
Klar, wenn vorher da eine Angst im Spiel ist, dann ist es natürlich eine große Erleichterung. Auf der anderen Seite, dieses Kind hat den Führerschein doch gemacht. Müsste es doch eigentlich wissen, was dieses Schild bedeutet. Ne?
Das denkt man so.
Über was sprichst du mit deinen Kindern, beziehungsweise wegen welcher Angelegenheiten rufen die denn jetzt an?
Das ist total unterschiedlich und das hat bei einem Kind, was in der Küche saß, als ein anderes Kind anrief und das anrufende Kind hat gefragt, sag mal zu Kürbis, was nimmst du denn da für Gewürze? Es musste nämlich in seiner WG sonntags kochen, hat es kommentiert mit, also jeder muss was anderes lernen, wenn er auszieht. Das fand ich total auf den Punkt gebracht, weil natürlich hat auch jedes groß gewordene Kind so seine Komfortzone und das kann es gut und das kann es dann auch komplett selbstständig und andere Sachen, die nicht so komplett selbstständig sind und wo wir vielleicht das dann einfach auch in der Familienstruktur aufgefangen haben, die müssen jetzt dann aber auch alleine sein. Also umgekehrt kann das durchaus mal eine Anfrage sein, dass ich über E-Mail so ein Anschreiben geschickt bekomme, was für die Uni ist oder so. Kannst du da mal drüber gucken? Also das ist sehr unterschiedlich, was da an Anfrage kommt und das hängt halt viel mit dem Kind zusammen. Und die müssen halt aus ihren Komfortzonen raus und müssen jetzt auch Dinge bewältigen, die vorher andere gemacht haben.
Das heißt wunderbar eigentlich, sie erweitern ihren Horizont, sie lernen was dazu. Mhm. Kann man als Eltern wahrscheinlich glücklich sein. Sind das sehr banale Dinge, wegen denen man jetzt nur noch angesprochen wird? Das klingt ja so. Also parken, kochen.
Ja, das sind nicht nur banale Dinge, es sind aber auch banale Dinge. Und die banalen Dinge sind vielleicht die, wo wir halt sagen, Moment, das hatten wir jetzt nicht erwartet, deswegen erzählen wir uns die vielleicht auch. Aber es sind auch emotionale Dinge, es sind einfach, also der gemeinsame Nenner ist, dass es eine Situation gibt, wo sie, die sie gerade nicht alleine lösen können und wo sie das Vertrauen haben und den Wunsch, dass wir da mit drauf gucken.
Du hast eine Zeit der Unsicherheit hinter dir. Du hast dir bei deinem Sohn auch schon mal die Frage gestellt, braucht er mich nicht mehr? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Wo soll ich jetzt mich einmischen, wo nicht? Wie hast du Antworten auf diese Fragen bekommen?
Darauf schauen, was das Kind selber für Signale setzt und manchmal auch einfach beherzt dann sagen, okay, ich mache dir jetzt einen Vorschlag. In einer Situation, wo ich dachte, eigentlich muss ich mich hier raushalten, aber okay, ich mache jetzt mal einen Vorschlag und guck mal, was das ist. Silke Burmester schreibt in ihrem Buch Mutterblues auch, das ist das letzte Jahr, sie schreibt über das letzte Jahr zusammen mit ihrem Sohn Ben, dass ihr das Raushalten halt besonders schwer gefallen ist. Die eindrücklichste Szene, die sie da beschreibt, ist die mündliche Abiturprüfung. Sie lebt in Hamburg und in Hamburg gehört dazu eine Präsentation. Diese Präsentation war zwar fertig, aber eine Stunde vor der Prüfung noch nicht ausgedruckt und der Drucker zu Hause war kaputt. Das heißt, es war klar, das Kind muss auf dem Weg zur Prüfung noch in irgendeinem Copyshop das ausdrucken lassen. Und eine Stunde vor der Prüfung lag das Kind noch im Bett.
Da wird die Mutter nervös, nicht das Kind.
Offensichtlich war die Mutter nervös und sie sagt auch, das war die größte Herausforderung, da halt die Klappe zu halten in dem Moment. Das finde ich, ist auch eine Leistung, da die Klappe zu halten.
Ich weiß nicht, ob ich das könnte, genau.
Also so, das ist irgendwie einfach, also wenn du fragst, wie kriegst du das raus, dann würde ich sagen, auf das Kind schauen. Und ich kriege es natürlich nicht immer raus und ich mache Fehler und ich sage Dinge zu schnell oder zu wenig, bin zu weit weg, das ist irgendwie, ja, ich habe das ganz gewiss nicht immer richtig gemacht.
Irgendwann merkt man, es ist passiert. Das Kind will in die Freiheit, möchte sein eigenes, selbstbestimmtes Leben führen. Für manche Eltern ist das dann doch ein Schock, wenn es wirklich passiert. Kann man vorbereitet sein auf die Trennung und wie es weitergeht, darüber reden wir gleich noch.
Domradio. Beratung.
Wenn die Kinder ausziehen. Auf einmal sind sie groß und weg. Das ist unser Thema heute. Klar heißt es immer wieder in Ratgebern, Eltern sollen, wenn sie Kinder kriegen, auf jeden Fall Hobbys behalten, immer mal was als Paar machen, sich nicht nur auf die Kinder konzentrieren, denn irgendwann ziehen sie auch aus. Kollegin Angela Krumm steckt gerade mitten im Mütterblues und vermisst die großen Kinder natürlich auch. Angela, Hobbys füllen, vielleicht frei gewordene Zeit, aber kann man wirklich vorbereitet sein auf die Trennung vom eigenen Kind?
Also ich habe über das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen mehr nachgedacht, weil du mich ja gefragt hast, ob wir das hier zusammen machen können. Und was mir beim Nachdenken aufgefallen ist, ja, man kann. Und ich würde das für mich selber so sagen, dass es wie so eine Spur ist, die von Anfang an gelegt war. Also bei mir war das so, als ich das Kind in den Händen hielt, war wirklich mein erster Gedanke, das ist ja was ganz Eigenes. Es war mir gegenüber und da war gegenüber was ganz Eigenes plötzlich in die Welt gekommen. Und das war, wenn ich das heute überlege, war in diesem Moment sehr viel Ehrfurcht vor diesem Eigenen, was da gekommen war. Und dieses Eigene zeigt sich ja.
Also du meinst natürlich nicht eigen im Sinne von Besitz, sondern eigen, also als eigenständig.
Da ist eine,
ne?
Genau, da ja. Ist was Eigenes, was, das bin nicht ich, es kommt aus mir raus, aber es ist was Eigenes, was da gekommen ist, eigenständig von mir aus. Und das zeigt sich an ganz vielen Sachen, was weiß ich, das Kind kommt nach Hause und sagt, ich habe mich übrigens in der Theater AG angemeldet. Oder ich habe jetzt donnerstags immer das Handball, das sind Dinge, die von dem Kind gekommen sind und die sind halt immer weiter gekommen. Und für mich ist es so, in diesem aus diesem ersten Moment auch dieser Ehrfurcht, ist auch, das war immer sofort das Bemühen da, dieses eigene zu schützen, zu bewahren, zu hegen, zu pflegen, zu unterstützen, wenn es kommt und ich es mitbekomme. Ich habe das nicht alles richtig gemacht, aber als Bemühen, als Tendenz, und ich finde, das ist die perfekte Vorbereitung für diese Trennung.
Wie du damit umgehst, haben wir zum Teil schon gehört. Du bist jetzt mehr Zuschauer, Zuhörer, mehr aus der Distanz, musst vielleicht Dinge oder Entscheidungen aushalten, mit denen du nicht einverstanden bist. Machst du das dann mit dir aus, wenn du so das Gefühl hast, so, ich muss jetzt die Klappe halten?
Unterschiedlich. Ich sollte es mit mir ausmachen, aber ich bin ja nun nicht alleine. Der Vater ist ja nun auch da. Also mal so mit den Freundinnen, durchaus auch mit den großen Kindern, durchaus. Dass ich mich vergewissere, dass ich Unsicherheiten anspreche oder Dinge einfach erstmal nur, sage ich, darf ich dir einen Vorschlag machen? So, also mit mir alleine und mit den anderen, die, mit denen ich sonst das Leben auch reflektiere.
Wenn du nach vorne schaust, was glaubst du, was dich da jetzt erwartet?
Irgendwie neue Herausforderungen, weil, wie ist das? Möchte mein Kind mal, dass ich es auch an seinem neuen Ort besuche? Möchte es dann, dass ich mich irgendwie kurz zeige oder dass wir zusammen was machen? Möchte es, also es erwarten, glaub ich, neue Herausforderungen, neue schöne Momente und einfach auch tatsächlich mehr Raum, mehr Zeit, mehr Energie für Dinge, die ich sonst machen möchte.
Wie sieht die Zukunft sonst aus? Wird sich ja was Grundlegendes ändern? Natürlich wird sich was Grundlegendes ändern, weil die Kinder sind nicht mehr vor Ort. Aber hast du schon eine Ahnung, was das sein kann? Was sich grundlegend ändert? Oder
in meinem Leben? Na, ich habe Wünsche. Also ich meine, ich schreibe gerne. Also zum Beispiel wünsche ich mir, mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Oder das braucht ja auch ein bisschen Ruhe. Und das wünsche ich mir schon. Ich wünsche mir auch ein anderes Wohnzimmer. Ich wünsche mir, dass es irgendwie, dass da Platz zum Lesen ist. Also dieses Wohnzimmer ist absolut der Ort, wo sich das ganze Leben abspielt. Und wenn da viele Menschen drin sind, dann müssen die Bedürfnisse von vielen Menschen darunter kommen. Also das wünsche ich mir sehr, dass es in diesem Wohnzimmer relativ zeitnah, sagen wir mal im nächsten Jahr, einen Ort gibt, an dem man wirklich gut lesen kann und sich gut abends zusammenfinden kann in einer kleineren Runde, um sich zu unterhalten. Also sowas zum Beispiel.
Und wahrscheinlich wünschst du dir auch ab und zu mal Besuch von deinen Kindern, oder?
Das wünsche ich mir sehr, aber das wünsche ich mir noch viel mehr, als ich mir Besuch von meinen Kindern wünsche, wünsche ich mir, dass sie das wollen, dass sie zu Besuch kommen wollen. Das wünsche ich mir.
Wenn die Kinder ausziehen, auf einmal sind sie groß und weg. Darüber haben wir gesprochen heute. Angela Krumpen war zu Gast und hat sehr viel Persönliches erzählt. Ganz herzlichen Dank dir dafür.
Sehr gerne.
Und das war's für heute bei der Beratung im Domradio mit Dagmar Peters. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis bald.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.